von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
Es blüht damit auch die Viehzucht auf. Denn wie immer, wenn das Getreide billiger wird, verlagert sich die Konsumgewohnheit von den grundlegenden Dingen wie Getreide auf höherwertige Nahrungsmittel, zum Beispiel auf Fleisch. Jetzt beginnen die großen Rindertransporte im späten Mittelalter aus der ungarischen Tiefebene über Wien bis Augsburg oder sogar bis Köln, weil die Städte zu Fleischessern geworden sind.
Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meierhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bockmüller, einem der wohl profundesten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 5: Hungersnöte und die Krise des Spätmittelalters. Im 14. Jahrhundert nimmt durch die Hungersnöte und die Pestwellen die Bevölkerung ab. In der Landwirtschaft wird der Ackerbau immer weniger rentabel, während die Viehwirtschaft und der Weinbau einen neuen Aufschwung erleben. Wir haben geschlossen bei unserem letzten Podcast mit dem 13. Jahrhundert und jetzt beginnt eigentlich eine der größten Krisen Europas. Herr Professor Bruckmüller, was ist passiert?
Ja, das 14. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Katastrophen. Es ist die Zeit der Pest, es ist die Zeit des großen Bergsturzes am Dobratsch. Der Turm, der Kirchturm von Villach ist eingestürzt, überall. Also Katastrophenstimmung, Niedergang, Todesbewusstsein. 1349 tritt die Pest auf und bleibt dann jahrhundertelang in Europa vorhanden und blüht immer wieder auf, alle 11 Jahre. Angeblich gibt es eine neue Pestwelle, also entsetzlich. Es kommen die neuen kulturellen Erscheinungen der Totentänze auf, das Todesbewusstsein greift um sich. Also der Tod ist eigentlich immer sehr, sehr nahe in dieser Zeit. Also das ist die Krise des Spätmittelalters, von der man gerne spricht, eine mentale Krise, aber auch eine reale Krise. Was ist da passiert? Also man kann davon ausgehen, dass um 1300 ein gewisses Bevölkerungsmaximum in Europa erreicht wurde. Schon lange vor der Pest gibt es Seuchenzüge und gibt es Hungersnöte. Hungersnöte sind immer ein Zeichen dafür, dass man eine bestimmte Grenze erreicht hat mit den damaligen technischen Möglichkeiten. Und dass ein weiteres Wachstum der Bevölkerung nicht mehr möglich war.
Gibt es hier Schätzungen, wie groß oder wie stark besiedelt hier Österreich war zu diesem Zeitpunkt?
Ja, gibt es. Also man hat eigentlich bereits einen großen Teil der heute bekannten Ortsnamen, zumindest alle Städte, praktisch alle Städte, alle größeren Märkte, fast alle größeren Dörfer sind schon vorhanden. Freilich oft noch nicht so groß wie jetzt. Aber im Spätmittelalter verdichtet sich die Situation noch einmal, aber das kann auch an der Überlieferung liegen. Wir wissen ja nicht, ob ein Ort, der im 14. Jahrhundert genannt wird, nicht schon erheblich älter ist. Aber ganz sicher, das Gerüst der heutigen Siedlungslandschaft ist bereits vorhanden. Auch das Gerüst der Kulturlandschaft, ungefähr die grobe Verteilung in Wald und Feld, muss ebenfalls schon da gewesen sein. Weil wir dann ja auch im Spätmittelalter bereits die ersten Hinweise auf Probleme mit dem Wald haben. Darauf komme ich vielleicht noch kurz zu sprechen. Also 14. Jahrhundert, Problemzonen in großen Teilen Europas. Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Die Landwirtschaft kann offensichtlich die Bevölkerung nur mehr unzureichend ernähren. Es kommt die Pest. Die Pest bedeutet Einbrüche in der Bevölkerung. Und die Pest ist auch insofern heimtückisch, weil sie immer verschiedene Alterskohorten trifft, einmal die Alten, einmal die Jungen, sodass es zu einer nachhaltigen Verschiebung in der Bevölkerungsbewegung kommt. Ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts beginnt die Bevölkerung zurückzugehen. sie nimmt ab und das dauert bis weit ins 15. Jahrhundert hinein.
Wie hoch war der Bevölkerungsverlust, nur dass man ein Gefühl bekommt?
Lässt sich schwer sagen, die Zahlen. Wir haben also zum Teil ganz wilde Zahlen. Für Wien wären nach den zeitgenössischen Angaben mehr Menschen gestorben, als überhaupt hier gelebt haben. Das kann so nicht stimmen. Aber sicher lokal bis zu 70-80%, anderswo wieder kaum. Also ein sehr, sehr unterschiedliches Bild.
Die Dokumentation der Gesellschaft oder auch der Bürgerinnen und Bürger, Bauern und Bauern und was auch dazwischen noch gegeben hat, vielleicht hat das dann schon über Register erfolgt? Ist das schon über kirchliche Taufregister oder
haben wir noch nicht? Wir haben noch keine Bevölkerungsverzeichnisse. Wir haben erstmals dann in den Städten Verzeichnisse, wenn es hochhergeht, von Steuerpflichtigen. Das ist natürlich nicht die Gesamtbevölkerung. Wir haben in Wien ein Verzeichnis etwa der zum ritterlichen Dienst Verpflichteten. Das sind die wohlhabenden Bürger, die müssen im Falle eines Krieges mit einem gerüsteten Pferd ausrücken, entweder selber oder sie müssen einen berittenen Söldner stellen. Also da hat man bestimmte Übersichten. Aber es ist natürlich noch kein Blick auf die gesamte Bevölkerung. Das kommt dann erst in der Neuzeit, und zwar nach dem Konzil von Trient. Dann werden die Kirchenbücher eingeführt und sowohl die Matrikel als auch die Seelenbeschreibungen, die dann eine ganze Pfarre in den Blick nehmen, Haus für Haus. Da wird es dann sehr genau.
Aber zurückkommend auf die große Krise des Mittelalters.
Kommen wir zurück auf die Krise. Was bedeutet nun die Krise für die Landwirtschaft? Also ich habe mir einige Dinge angeschaut in meinem niederösterreichischen Umfeld, und da fällt mir auf, dass sich im niederen Adel die Besitzungen nicht sehr lange halten. Was heißt das? Also ein Ritter oder kleiner Herr kauft eine Herrschaft, nimmt Kredit auf und nach ein paar Jahren verkauft er das schon wieder. Das heißt, er kann keinen Gewinn erzielen. Und das bedeutet, mit den Abgaben, die er da erzielt, kommt er nicht weiter. Noch dazu, er bringt die Abgaben nicht herein. Viele Bauernhöfe sind leer und er kann sie...
Sind diese Abgaben, Entschuldigung, die Zwischenfrage, aber diese Abgaben, sind das monetäre Abgaben oder sind das Güterabgaben?
Egal, manche sind Naturalabgaben. Also ein Kollege von mir hat also einen Hof im Ennstal, der zu St. Peter in Salzburg gehört, hat genauer untersucht. Der hatte überwiegend Naturalabgaben zu leisten. Aber zu den Bedingungen, die da festgeschrieben waren, hat das niemand übernommen. Das heißt, der Herr musste auf einen Teil der Einkünfte verzichten, damit das Haus überhaupt bewirtschaftet wurde. Weil einfach sehr viele Leute gestorben waren und die Überlebenden suchen sich die besseren Herren. Oder sie gehen überhaupt weg oder gehen in die Städte. Auch die Städte sind leer geworden. Man kann Handwerker werden. Das ist vielleicht sinnvoller, als in der Bauernwirtschaft zu leben. Und in der Bauernwirtschaft ist ja das Problem da, ich kann mit dem Getreide auch keinen Gewinn erzielen, weil die Getreidepreise sinken langfristig als Folge des der Bevölkerungsschrumpfung. Sinken die Getreidepreise und damit kann ich also auch als Getreidebauer nicht gutes Auslangen finden. Und als Grundherr über Getreidebauern habe ich erst recht ein großes Problem.
Also versteht man das als eine Überproduktion, die es damals schon gegeben
quasi
hat, obwohl auch die ländliche Bevölkerung so stark geschrumpft
ist? Natürlich, also es gibt theoretisch eine Überproduktion, jedenfalls einen Preisverfall. Es gibt aber keinen Preisverfall in anderen Bereichen. Was passiert? Die Überlebenden werden reicher, vor allem die Überlebenden in der Stadt. Und in der Stadt zeigt sich aber ein völlig anderes Bild, immer abgesehen von denen, die gestorben sind. Die Überlebenden werden reicher, sie leben besser, die Häuser werden besser ausgestattet, sie kaufen schönere Kleider. Das heißt, die Textilwirtschaft blüht auf, der Bergbau blüht auf. Es gibt Nachfrage nach Silber wegen der wachsenden Geldwirtschaft und wegen der wachsenden internationalen Verflechtung der Handelswege. Und es blüht damit auch die Viehzucht auf. Denn wie immer, wenn das Getreide billiger wird, verlagert sich die Konsumgewohnheit von den grundlegenden Dingen wie Getreide auf höherwertige Nahrungsmittel, zum Beispiel auf Fleisch. Jetzt beginnen die großen Rindertransporte im späten Mittelalter aus der ungarischen Tiefebene über Wien bis Augsburg oder sogar bis Köln, weil die Städte zu Fleischessern geworden sind. Also überall, wo man Rindvieh produziert und wo man Wein produziert, dort geht es gut. Wo man Getreide produziert, geht es eher schlecht. Langfristig gesehen ist die Krise des Spätmittelalters vor allem eine Krise des kleinen Adels. Also die kleinen Ritter gehen vielfach zugrunde. Sie werden entweder zu Bürgern oder sie gehen in ein Kloster. Und teilweise werden ihre Güter zu Wirtschaftshöfen größerer Herren, zu Meierhöfen, oder teilweise werden sie auch zu Bauernhöfen. Die Bauern, wie gesagt, die sich umstellen können, vor allem südlich von Wien, Weinbau, auch zum Beispiel Gemüsebau oder so, die kommen ganz gut davon. Die reinen Getreidebauern haben ein Problem. Insgesamt zeigt sich aber, dass in dieser Krise auch das Selbstbewusstsein der Bauernschaft wächst. Wir haben Nachrichten aus den sogenannten Bandteidingen, das sind die Rechtsquellen von ländlichen Gemeinden. Und in diesen Rechtsquellen äußert sich ein wachsendes Selbstbewusstsein. Die Bauern verlangen, dass der Amtmann, der ihnen vorgesetzt wird und der ihnen erklärt, was sie zu tun und abzugeben haben, einer von ihnen ist, ein gemeiner Mann, nicht ein Edelmann. Das ist ein Unsriger. Also da zeigt sich eben auch ein wachsendes Selbstbewusstsein, weil ja auch die Bauern weniger geworden sind und die wenigeren können ein bisschen höhere Ansprüche stellen.
Da drängt sich die Frage auf, waren die Bauern in der Gesellschaft erkennbar und hat sich der Status jetzt damit auch sofort auch merklich verbessert?
Der Status hat sich etwas verbessert, aber es ist schwierig zu sagen, in welche Richtung. Also es gibt eben Zeichen, wie gesagt, eines wachsenden Selbstbewusstseins. Und wir haben jetzt erstmals auch in größerer Dichte diese Rechtsquellen, die bei uns Bandteidinge heißen und die zwar von den Herrschaften stammen, aber das passiert so, dass also die ganze Gemeinde, nämlich die Männer, die hausbesitzenden Männer zusammengerufen werden, und denen wird vorgelesen oder vorgetragen, was da drin steht. Und der Umstand oder eine Abordnung dieser Bauern muss dann immer bestätigen, dass das so recht ist, wie es vorgetragen wird. Und da sind also sehr, sehr interessante Rechte drinnen, auch natürlich die Verpflichtungen. Etwa in der im Dorfsiedlungsgebiet des östlichen Niederösterreich oder im Waldviertel gibt es eben auch kollektive Verpflichtungen, zum Beispiel die Gräben zu räumen, die Straßen in Ordnung zu halten, die Zäune in Ordnung zu halten. Denn die Abgrenzung zwischen dem Weidegebiet des dritten Feldes, des Brachfeldes und dem bebauten Gebiet muss mit Zäunen abgegrenzt werden, jedes Jahr neu. Also das sind Verpflichtungen, die alle angehen. Rechte haben dafür wieder alle am gemeinschaftlichen Wald und da dürfen dann alle eine bestimmte Menge an Holz zum Beispiel beziehen. Die Hausbesitzenden, die anderen aber nicht.
Zum Thema Wald, wie wurde der bewirtschaftet? Das hat jeder dann einschlagen können, was er gerade gebraucht hat, oder hat es hier bestimmte Hiebmaße gegeben?
Naja, solange der Wald in unendlicher Weise vorhanden war, gab es also offenbar keine großen Probleme. Jetzt kommt aber im Spätmittelalter ein starker Zug zur Montanwirtschaft heraus. Einerseits wird der Salzabbau wieder belebt, weil auch die Wege nach Böhmen und so weiter offen sind. Und Salz frisst unglaublich viel Brennholz, weil das ja ein Sohleverfahren ist. Das heißt, aus dem Berg kommt das Salzwasser, das wird in großen Pfannen, das sind riesige eiserne Behälter, versotten. Da gibt es ein Feuer drunter. Das Feuer wird am liebsten genommen von der Fichte. Das ist einer der Gründe, warum die Fichte dann zunimmt. Die Fichte wird auch angebaut. Wenn der Wald gerodet wird, wird Fichte angebaut, weil es so eine starke Hitze gibt für die Sudpfannen. Also das Vordrängen der Fichte hängt auch mit dem Wachstum in den Sudpfannen zusammen. Und dann kommen aber noch andere Bergbaugeschichten dazu. Natürlich der Erzberg in der Steiermark und sehr viel Silberbergbau in Tirol, in Kärnten, Salzburg, Kärnten auch Blei. Das braucht alles Holz. Sehr viel wird verkohlt, also auch sehr viel Buchenholz vor allem, wird verkohlt und die Kohle braucht man eben dann auch für die Verhüttung des Erzes. Wenn ich aber jetzt sehr viel Holz verbrauche, komme ich drauf, das wird irgendwo zu wenig. Daher gibt es im 15. Jahrhundert die ersten Waldordnungen. Der Kaiser Friedrich III. Legt schon fest, also wo der Wald gerodet wird, muss er wieder nachwachsen. Also dieses Nachhaltigkeitsprinzip, das wir ja bis heute haben, Wald muss Wald bleiben, das tritt schon im 15. Jahrhundert auf, um einer kommenden Holznot vorzubeugen. Also diese ersten Waldordnungen des Landesfürsten sollen eben die Nachhaltigkeit der Wälder sichern. Das sollte dann jahrhundertelang ein ganz großes Problem bleiben. Und man hat dann immer wieder neue, noch unberührte Wälder gesucht, die man für diese Zwecke nutzen konnte. Der Wald war prinzipiell einmal ein Regal, also ein Recht des Landesfürsten. Aber natürlich gab es sehr viele private Waldungen von Klöstern, von adeligen Herren. Der Bauernwald war in der Regel nicht individuell, sondern nur ein von der Grundherrschaft einer ganzen Gemeinde oder irgendeiner Gemeinschaft zugewiesener Wald für die Nutzung als Bau- und Brennholz. Also der Bauer sollte eigentlich kein Holz verkaufen.
Das heißt, das Nutzungsrecht von Wald auf der einen Seite als Rohstoff- und Holzlieferant, vielleicht auch als Streulieferant für Betriebsformen und Einstreu für Tiere. Wie war das jetzt mit den anderen Produkten des Waldes? Wie war das mit der Jagd zu der Zeit? Wer durfte jagen gehen?
Ja. Na, die Jagd war natürlich immer ein adeliges Privileg, weil die Jagd hängt mit dem Kriegerstatus eng zusammen. Die Jagd ist ja auch das Training für den Krieg. Also der jagende Ritter oder Fürst, Maximilian, der große Jäger, die trainieren quasi immer da auch mit, wenn sie jetzt irgendeinen Hirsch verfolgen mit einer Lanze, trainieren sie gleichzeitig immer auch für den Kampf. Also Jagd und Kampf hängen engst zusammen und daher ist die Jagd ein absolutes Privileg der Ritter und der oberen Stände. Die Bauern dürfen sich allenfalls verteidigen. Sie dürfen höchstens einen Sauspieß zu Hause haben. Also wenn die Wildschweine den Garten zerwühlen, dann darf der mit dem Sauspieß kommen und sie verjagen oder vielleicht sogar abmurksen. Aber er hat kein echtes Jagdrecht. Beim Fischen ist es vielleicht ein bisschen anders und man kann auch einiges geheim machen. Wildern konnte man auch. Es gab ja noch keine gute Überwachung. Also irgendwas war schon auch immer wieder möglich. Und was die Bauern schon gemacht haben, war, wenn das Wild überhegt war, dann haben sie systematisch gewildert. Das wird zum Beispiel zur Zeit Maximilians in Tirol berichtet, der ja sehr darauf geachtet hat, dass sehr viel Wildbret vorhanden war. Da sind die Bauern dann gekommen und haben das also geheim abgeknallt.
Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen. Mit dem Historiker Ernst Bockmüller. Die Fragen stellte Hans Meyerhofer.